palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Buonasera, ciao a tutti, hier ist Serie Amore, es ist Montagabend, mir gegenüber sitzt Marius Soike und ich bin Mario Rieker, ich grüße dich Marius, hallo.
Hallo, ich grüße nach einem Kurzurlaub und bin nicht erholt, kennt man, oder?
Sehr gut. Ich grüße nach dem Selbstversuch mit einer geprellten Rippe bei der AHA trotzdem ins Tor gehen und sich bei Regen auf Kunstrasen die Bälle um die Ohren schießen lassen und... Es wurde auf jeden Fall unter Beweis gestellt, wer mal wieder mit Abstand der Dümmste von allen ist.
Ah, schön. Oh. Lachen tut weh?
Ein bisschen.
Ah, dafür hast du das Bela Liga-Shirt an.
Ja.
Fantastisch.
Tatsächlich,
Rest in Peace, Werner.
Ja, Werner Lorand raucht uns an auf diesem Ding. Und haben wir sonst noch Girondolo. Hier Bajirou Salou. Grüße an alle MSV-HörerInnen hier. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Aber jetzt wollen wir italienisch werden, oder? Mhm. Wobei, Duisburg ist ja auch sowas schon fast wie die italienischste Stadt in Nordrhein-Westfalen, oder? Weiß ich nicht.
Kann ich jetzt leider keine Meinung zu abgeben.
Na, mit Manolo ist natürlich große MSV-Fan.
Okay.
Und... ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf. Doch, das darf man bestimmt verraten. Das Herz von Carsten Fuß schlägt auch blau-weiß. Der kommt nämlich von dort weg.
Ach was. Ja, dass es blau-weiß schlägt, war ja klar. Aber dann auch im doppelten Sinne.
Mit Carsten habe ich meinen Sonntag in Augsburg gemeinsam verbracht, am Seitenrand. Da wurde auch auf jeden Fall kurz über Spiele gesprochen, die wir jetzt hier auch gleich mit euch für euch bereden möchten. Nein, aber auch vor allem heute mal wieder mit euch. Die Community hat abgeliefert in jeglicher Hinsicht. Und, oh, apropos Community, da wollte ich mal am Anfang was loswerden. Das habe ich heute schon tatsächlich an unsere SupporterInnen in den Patreon-Chat geknallt. Marius und ich spielen mit dem Gedanken, zur kommenden Saison eine Communio-Liga zu gründen. Ja, Communio gibt's noch und ja, das gibt's auch sogar mit Serie A-Fußball. Der Punkt ist so ein bisschen, ich glaube, das macht maximal Sinn, wenn wir zusammen ein Team machen und dann noch so 15, 16 weitere UserInnen reingehen würden. Also würden wir mal die prinzipielle Bereitschaft abfragen wollen an dieser Stelle und klar, Vorrang hätten tatsächlich, würde ich sagen, Patreon-Unterstützerinnen oder sonst welche, die uns mal supportet haben und das wollen. Da kommen wir auf jeden Fall, können wir einen Deal machen mit Stickern und Unterstützung und dann, sonst wird halt gelost oder whatever. Und Voraussetzung wäre dann schon, dass da halbwegs aktiv partizipiert wird. Also man muss, glaube ich, nicht jeden Tag einen Transfer machen, aber einfach am Anfang einmal aufstellen und dann das Ding ruhen lassen würde, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn andere Leute da aktiv mitspielen wollten. Das mal an dieser Stelle, das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt gehen wir rein in die aktuelle Woche des Calcio und da hat Gabriel uns geschrieben und der hat natürlich vollkommen recht. Wir haben letzte Woche darüber schwadroniert, also vor allem ich, wie es denn mit den Champions League Startplätzen etc. aussehen würde in der nächsten Saison. Und der hat geschrieben, also ein Inter-Champions League Sieg gibt keinen zusätzlichen Startplatz für Italien. Wenn der Champions League Sieger den nicht braucht, wird er nicht innerhalb der Liga weitergegeben. Ich glaube, den bekommt der Qualifikant auf dem Meisterweg mit höchstem Club-Koeffizienten. Ich habe an der Stelle schon abgeschaltet, muss ich sagen. Aber egal. Auch ein Europa Conference League Sieg der Fiorentina gibt nur dann einen zusätzlichen Startplatz, wenn die Viola gerade genau Achter oder Neunter wird. Wenn sie Siebter werden, wird ihr Ticket abgegradet zur Europa League. Italien hätte dann einfach keinen Conference League Vertreter. Wenn sie Sechster oder besser werden, ändert ihr Pokalgewinn gar nichts. Der fünfte Champions League Platz 2025-26 geht fix an die Premier League und La Liga. Aufgrund von 5-Jahres-Wertung, dies, das etc. Hätten wir das hier auch einmal chronologisch der Chronistenpflicht halber Luft holen tut gar nicht so gut.
Es ist aber auch schon ein Thema, wo man eine Doktorarbeit drüber schreiben kann, oder?
geprellte Rippen oder?
Beides. kann man auch in eine machen vielleicht.
Ja. Mit geprellten Rippen den FIFA-UEFA-Club-Koeffizienten durchdeklinieren. Ja. Whatever. Thomas hat uns geschrieben, in Bezug auf die letzte Folge, der Milan-Dortmund-Vergleich trifft schon. Das ist das Resultat, wenn dein Vizekapitän und Führungsspieler so oft und seit der WM in Katar lustlos über den Platz trabt. Darin orientiert sich der Kader, Klammer auf, mit ein paar Ausnahmen, Klammer zu. Na, und dein Topverdiener ist auch regelmäßig hot and cold und die Inkonstanz in Person. Aus der Squad-Building-Perspektive wäre es ein massiver Fehler von Milan, mit Theo zu verlängern. Ich hoffe, man trennt sich im Sommer.
Ich weiß gar nicht, ob der Take so hot ist aktuell. Also ich kann verstehen, was er meint, aber vielleicht kommt er ja auch unter einem neuen Trainer wieder in Schwung. Wobei ich habe das jetzt nicht live verfolgt, aber wir nehmen am Montagabend auf und im Marassi liegt Milan gerade mit 0-1 hinten durch das erste Saisontor von Vitinha.
So. Ach, das ist Vitinha. Vitor Oliveira wird bei mir hier angezeigt. Vorlage von Aaron Martin Carrezol. Check ich auch immer nicht. Das ist der bei Mainz gespielt hat, ne?
Ich wollte gerade sagen, hat der nicht bei Werder? Nee, der sollte mal zu Werder, ne?
Ja, so. Naja. Und dann hat uns David geschrieben. Ciao Leute, da ja nach wie vor Mount Rushmore-Einsendungen reinflattern, kann ich meine Einsendung, die ich viel zu lange vergessen habe, auch noch ohne schlechtes Gewissen nachreichen. Oh ja, das kannst du, das könnt ihr im Übrigen auch. Die Torhüter der Serie A, Klammer auf, bitte anmerken, ich bin Jahrgang 1997. In meiner Auffassung wird es also ab ca. 2004 interessant. Daher werden Namen wie Walter Zenger oder Dino Zoff nicht genannt, also sozusagen an die Rückseite des Berges gehämmert. Sein Torhüter Mount Rushmore ist, er schreibt in keiner spezifischen Reihenfolge, Gigi Buffon, in Klammern klar, Dida, Julio Cesar und Samir Handanovic. Oh ja, den darf man nicht vergessen.
Das stimmt.
Hoppla. Dann schreibt Marc, bin dieses Wochenende auf Tour durch italienische Fußballstadien und gestern war die erste Station in Turin zum Spiel Torino-Venezia. Unser Basecamp ist in Mailand und wir sind mit dem Frecciarossa nach Turin. Mehr dazu dann bei den entsprechenden Spielen.
Was? Das ist meine Notiz dazu. Im Dokument habe ich seine Ausführung dann zu den entsprechenden Spielen kopiert. Ah. Also es ist quasi der Teaser sozusagen, dass Marc uns drei schriftliche Stadien, hat er nicht uns geschickt, sondern hat sie bei Twitter geschickt und ich habe sie dreist rauskopiert. Aber er hat den Hashtag Serie Amore da dran gehängt, also von daher geht das klar, glaube ich.
Denke ich auch, also kein Urheberrechtsklau.
Genau.
Und wieder für mich, also die Vorlesepuppe von Serie Amore, wieder mal die Notizen, ich einfach stumpf alles runterprügeln.
Ja, das ist, wenn man, hast du 90 Minuten gespielt?
Ja.
Ja, dann, also ja. Ich meine, dann ist das in Ordnung.
So. Aber apropos nachgereicht, wir haben noch ein Stadionerlebnis, weil Torino gerade fiel, und zwar von Dominik noch zu Napoli-Torino. Das gibt er jetzt mal zum Besten.
Etwas verspätet, Stadionerlebnis Neapel. Hallo alle Freunde des gepflegten Calcios. Mein Freund und ich waren am Wochenende des 26. und 27. April in Neapel. Wir haben Napoli gegen Torino geguckt. Man muss sagen, die Stadt ist echt eigentlich ganz cool. Das ist eine sehr, sehr aufgeschlossene, sehr, sehr freundliche, sehr, sehr zuvorkommende Stadt. Man kann viel sehen, man kann gut essen, man kann dort eine gute Zeit verbringen. Und am Stadion ist es wie üblich eigentlich auch ganz nett. Stimmung war echt klasse. Der Einlass ist gewöhnungsbedürftig für deutsche Verhältnisse. Auf den Straßen davor wurde auch schon kräftig gefeiert und geknallt. Und im Stadion war es schön laut und wurde viel gesungen. Was schön war, ist, dass es viele so Schulklassen gab, die anscheinend irgendwie so Gruppen, so Klassenausflüge gemacht haben. Und dann so begleitete Gruppenausflüge gemacht haben. Das war ganz schön anzusehen. Spiel war jetzt ja schon wie besprochen jetzt nicht der allergrößte Leckerbissen Fußball. Was beeindruckend war, war die physische Präsenz eines Romelu Lukaku. Was für ein Bulle dieser Mann einfach ist. Echt Hut ab. Und der heilige McFratum jetzt abgefeiert wird. Nächstes Erlebnis, mal schauen, wann es kommt. Einfach mal kurz und kompakt.
Und dann haben wir mal wieder Post bekommen von Erber. Freut mich besonders immer sehr, von ihm zu lesen. Der schreibt, Servus an euch beide, falls der Podcast noch nicht aufgezeichnet wurde. Ganz genau wurde er nicht, als die Nachricht geschrieben wurde. Ich bin am Freitag beim Spiel Palermo gegen Frosinone, falls ihr das weitergeben könnt. Jo, machen wir. Grüße aus dem Schwarzwald, Grüße zurück. Oh, da wird bald Champions League gespielt im Schwarzwald, glaube ich.
Das kannst du haben. Und das mit einem negativen Torverhältnis. Das würde giftig. Wenn ihr wissen sollt, ob es das schon mal gegeben hat, könnt ihr heute transfermarkt.de lesen.
Und dann würde... Und das würde Christian Streich ruhig und gelassen zur Kenntnis nehmen, wenn sein direkter Nachfolger direkt in die Champions League einzieht, ne?
Jo. Auf jeden Fall, wenn ihr aber in Palermo treffen wollt, falls ihr zufällig auch da seid, ist sein Instagram-Name aber5762.
So.
Ist das nach rechts geswiped oder ist das dann schlecht? Ich habe das noch nie gemacht.
Ich auch nicht, tatsächlich.
Also man swipet in irgendeine Richtung und die positive macht ihr bei aber. So, Silvia ja, Moritz-Hinder.
So.
Punkt.
Ja, so. Nice. Europapokal war, und zwar Holla die Waldfee. Hast du Barca Inter geguckt?
Nee, aber ich habe es am Live-Ticker so ein bisschen verfolgt und nach dem 2-0 da ist mein Kopf explodiert. Nach dem 2-2 dachte ich, jetzt geht das noch irgendwie, keine Ahnung, also dass Barca da noch mal drei Dinger macht oder so. Und dann habe ich erst wieder 40 Minuten später so kurz vor Schluss mal reingeguckt und dann stand es 3-3 und mein Kopf ist noch mal explodiert.
Mir ging es ganz ähnlich und ich hatte ähnliche Gefühlslagen wie du mit dem Spiel sozusagen visuell vor Augen und du nur den Ticker, aber also abgezockt at its best, natürlich Inter mit den zwei Toren. Und nach dem Ausgleich dachte ich auch so, jetzt rollt Barca über die hinweg, aber das haben sie schon richtig, richtig nice gemacht. Ich meine, dann Mickys Zehenspitze verhindert dann tatsächlich auch noch ein weiteres Tor. Also ich werde einfach kein Freund von diesen Abseitslinien, muss ich einfach sagen. Das ist einfach irre.
Regel ist Regel, ne? Aber Regel das, ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wo man früher gesagt hätte, im Zweifel für den Angreifer. Auch wenn nie so entschieden wurde, aber das, was dann immer gesagt wurde.
Das sind so ganz viele Beispiele. Nee, hatten wir jetzt auch zum Beispiel in der Serie A, zum Beispiel bei Napoli, bei Lukaku. Das sind nicht so Beispiele, wo man gesagt hätte, im Zweifel für den Angreifer, sondern man hätte sich's im Fernsehen angeguckt und hätte gesagt, das ist gleiche Höhe. Weil du erkennst es ja de facto gar nicht. So.
Auch wahr.
So. Ich will meinen Fußball von früher zurück. Nein, Spaß. Also so, komm. Auf jeden Fall hatte man auch nach Abpfiff durchaus den Eindruck, dass dieser Auftritt von Inter im Olympiastadion zu Barcelona dem Team von Hansi Flick und den doch deutlich jüngeren Spielern die ein oder andere Denkaufgabe bereitet hat. Und bin sehr gespannt aufs Rückspiel. Ist für mich, aus meiner Sicht ist da auch wirklich, es kommt wieder, das ist jetzt wieder Phrasendrescherei, aber es ist alles drin. Also das ist, Inter stellt da einen tiefen Block und lässt gar nichts zu. Es kann ein wildes Scheibenschießen werden. Ich traue Barca auch zu, dass sie Inter wegputzen. Andersrum ist Inter aber auch schon, wirkte, nachdem ich sie ja schon tot geredet habe vor dem Spiel, weil sie mental ja so müde wirkten, war das ein Auftritt, der es in sich hatte und bewiesen hat, dass sie dann doch wieder so irgendwie auf den Punkt da sein können.
Ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, also ich meine, man sollte ja alte Mario Rika K.O.-Rundenregel, dass man da nichts vorhersehen kann und so, aber vielleicht ist ja tatsächlich der Fokus von Simone Inzaghi ein bisschen mehr da drauf.
Gut möglich, ja. Also auf Liga war am Wochenende kein Fokus, da können wir später noch drauf zurückkommen. Lautaro habe ich es heute Mittag erst gelesen. Tatsächlich vielleicht sogar Startelf-Kandidat. Der ist ja vor der Pause verletzt runter eigentlich. Also in zur zweiten Halbzeit ist dann Taremi gekommen. Aber anscheinend eventuell sogar Startelf-Kandidat.
Fit gespritzt.
Fit gespritzt, na klaro. Mit paar Annika-Kügelchen. Ja? Und Hand auflegen. Bei Barca ist nach einer 4-Spiele-Pause Lewandowski auf jeden Fall wieder offiziell im Kader. Inwiefern er zocken kann, man weiß es nicht.
Ja, also Flick hat gesagt, dass er erstmal auf der Bank sitzt.
Ja, das ist ja noch ein paar Frühlinge älter als Lautaro.
Bisschen.
Und Pavard fällt aus, tatsächlich, ne?
Ja, genau.
Aber da hinten sind sie eigentlich breit genug aufgestellt. Das sollte jetzt nicht das große Problem werden.
Also Bissek hat ja auch, ist der eingewechselt worden, hat er von Anfang an gespielt. Gespielt hat er ja auf jeden Fall, ne?
Mhm. Der hat beide Spiele jetzt, die vergangenen beiden, war der einzige Spieler, der zweimal gestartet ist.
Ah, ja.
Ansonsten auch am Wochenende nur Rotation, kommen wir gleich auch noch dazu. Und die Fiorentina hat bei Betis 1-2 verloren. Auch da ist natürlich im Rückspiel noch alles drin. Dann lass uns die zwei Titelanwärter, nein, eben nicht. So, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ich hab's dir doch geschrieben. Wir müssen doch ein bisschen chronologisch reingehen. So,
Patrick. Stimmt, war der Liebe. Mist, ja, ja.
So,
ja,
ja, ja. Na, hier, zack, bumm, bang. Eigentlich haben wir dein Parma hinten in 35. Spieltag kompakt versteckt.
Tor in Genua. Milan führt auf einmal 2-1.
Was? Echt?
Innerhalb von einer Minute Leao und Eigentor Frendrup.
Oha. Oha. Das kannst du haben. Also, dein Tor in Genua, willst vielleicht in die Konferenz kommen. Musst du aber erst von Frank Buschmann absegnen lassen, ob du das darfst.
Okay.
Okay. So. Völlig aus dem Konzept hast du mich jetzt gebracht. Wollten wir sagen? Wir
Patrick,
wollten sagen,
Patrick dass war
Patrick, Patrick, Patrick war in drei Stadien am Wochenende und das erste Spielchen, das er sich angeguckt hat, sozusagen Patrick hat uns jetzt die Chronologie dieser Folge mit aufgezwängt, aber vollkommen zu Recht, weil er geliefert hat. Und jetzt hören wir uns an, was er in Parma erlebt hat, wo Como zu Gast war.
Ja, ciao ragazzi. Mich hat es am Wochenende nach Italien verschlagen für ein paar Spiele. Das erste, das ich besucht habe, war Parma gegen Como. Ich bin Samstagmorgen angereist nach Mailand Malpensa, 10.35 Uhr angekommen. Erster Rückschlag, dass ich die erste Bahn verpasst habe zum Hauptbahnhof. Das habe ich dann aber am Hauptbahnhof wieder reingeholt, indem ich vom 1. zum 24. Gleis gesprintet bin. Deswegen war ich dann doch noch pünktlich in Parma um 14:45 Uhr. Hatte also noch Zeit, mir die Stadt ein bisschen anzugucken und zum Stadion zu gehen. Das Stadion hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem klassischen Bogen vor dem Stadion, was sehr, sehr schön aussah. Habe mir noch ein Bier gegönnt und dann ging es auch schon ins Stadion. Meine Plätze waren relativ mittig. Ich hatte also guten Blick auf sowohl die Heimkurve als auch die Auswärtskurve. Beide haben gut Stimmung gemacht, die Parma-Fans durchgängig das ganze Spiel über. Man hat ihnen ganz gut angemerkt, dass es hier einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geben kann. Die Como-Fans auch immer wieder zwischendurch mit sehr schönen Gesangseinlagen. Parma hat mich so ein bisschen an das, was ich aus dem Fernsehen von den Boca Juniors kenne, erinnert. Während Como so einen leichten schottischen Flair ausgestrahlt hat, auch unter anderem, weil zwischendurch zur Melodie des Celtic-Klassikers Just Can't Get Enough ein Liedchen getrillert wurde. Ich meine sogar eine schottische Fahne im Publikum erkannt zu haben, aber vielleicht hat da der Eindruck auch getäuscht. Genau. Das Spiel, die erste halbe Stunde, nicht viel los, kaum Strafraumszenen. Dann wurde es ein bisschen besser, auch kurz vor der Halbzeit noch ein, zwei Chancen. Zweite Halbzeit dann deutlich mehr los. Como dann durch einen Fehler von in der Parma Hintermannschaft in Führung gegangen. Am Ende allerdings hätte Parma das Ding doch mindestens unentschieden gestalten müssen, was auch so die X-Goals, wie ich danach gelesen habe, auf jeden Fall bestätigen, hatten in der Nachspielzeit, zumindest aus meiner Sicht im Stadion, eine 1000-prozentige, die sie noch hätten machen sollen. Haben sie aber leider nicht. Den Torjubel hätte ich gerne noch gehört. Nach dem Spiel wurden die Mannschaften trotzdem beide letztendlich abgefeiert, weil es für Parma ja doch immer noch ziemlich gut aussieht. Genau. Stadion fand ich super. Die beiden Tribünen mit der Heimtribüne und der Auswärtstribüne ohne Dach finde ich super. Und ich finde sowieso 30.000 Leute für ein Stadion ist meistens die perfekte Größe, weil dann auch einfach die Mitwachquote viel höher ist. So habe ich zumindest meistens den Eindruck. Und dementsprechend ein erfolgreiches erstes Spiel. Es ging dann nach einem kleinen Panini-Zwischenstopp zum Bahnhof und dann zum nächsten Spiel.
Ja, Patrick, herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Und gebe ich noch einmal an Marius die Frage weiter. Meint er, beide Teams da am Schluss abgefeiert worden? So, hast du noch Sorgen? Nee, oder?
Ich glaube nicht. Also bei 3 Spielen 6 Punkte ist schon, das ist schon halbwegs komfortabel.
Okay.
Also da muss ja ein Punkt kann man schon noch holen, glaube ich so. Und dann.
Das sollte reichen dann.
Ja, und dann gewinnt ja Venezia, gewinnt ja auch nicht noch 3-mal.
Ja. Ja, ja.
Und Empoli erst recht nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig. So, jetzt machen wir aber weiter mit Napoli und Inter, ne?
Also aus dem Off nochmal, warum müssten wir jetzt mit Parma zuerst reingehen?
Weil Patrick sozusagen in seinen Stadionerlebnissen chronologisch sozusagen gesagt hat, das war mein erstes Stadionerlebnis und ich wollte ihn sozusagen chronologisch.
Aha, und er geht dann jetzt, er war auch bei Inter.
Er war auch bei Inter.
Ja, ja. Alles klar.
Genau.
Alles
klar. So, wollen wir mit Napoli anfangen, damit so ein bisschen was dazwischen kommt?
Ja.
Hier, eigentlich, Napoli hat 1-0 gewonnen, ne? Bei Lecce.
Genau, mit Feuer.
Mit, oh ja. Ich bin ja kein Freund von Pyrotechnik auf dem Spielfeld, aber in dem Fall hatte es ja tatsächlich so seinen Grund. Also das war sozusagen ein von Lecce, ihr erinnert euch letzte Woche, aufgrund des verstorbenen Physiotherapeuten auch ganz ergreifende Szenen konnte mit einem Kniefall, da Blumen niedergelegt. Ja, und dann in der 2. Minute Lukaku mit dem Tor, was dann aberkannt wurde, in knappen Abseits. Und da war wirklich, Lukaku hat sich fast entschuldigt, ne? Der war noch gar nicht so, der hatte noch gar nicht den Vibe, ein Tor zu schießen gegen Lecce. Und dann ein paar Minuten später flogen halt eben extrem viele Bengalen aufs Feld, da man eine Spielunterbrechung provozieren wollte, um der Serie A nochmal zu zeigen, hallo Freunde, so, nicht mit uns. Von daher so halbwegs legitim, ne? Also,
ist ja nicht, also da hat ja niemand vorgehabt, da irgendwie jetzt jemanden zu treffen.
Ja, genau. So. Kann natürlich trotzdem passieren, ne?
Ja,
muss man, also,
ja.
So, naja. Und ansonsten, ja, war das auch nicht so viel. Was? So,
Classic Napoli in den letzten Wochen.
Classic Napoli. Da auch wieder bemerkenswert. Ich finde, der direkt verwandelte Freistoß von Giacomo Raspadori hat auch wieder sozusagen ein Non-Assist geht an Scott McTominay. Der macht so einen geilen Laufweg neben die Mauer, eine Sekunde bevor er schießt und duckt sich dann. Mhm. Und da wieder der Punkt und der bleibt tatsächlich aber es ist theoretisch nur ein halber Meter neben der Mauer, wo wir wieder an dem Punkt wären. In der Bundesliga hätte dann irgendwie der VAR den einkassiert, weil er zu nah an der Mauer dran stand wahrscheinlich. Das Thema hatten wir vor 2-3 Wochen auch schon wieder. Aber
ich erinnere mich.
Smarte Ausführung. Lecce wurde auch nicht so richtig gefährlich und das muss man ja auch Napoli wieder lassen. Die lassen ein paar Schüsse zu, aber das sind immer so Schüsse aus 25, 30 Metern mit einem Expected Goals-Wert wahrscheinlich von 0,01.
Gab nur den einen, was war, Kopfball an die Latte gab es einmal, ne?
Ja, richtig, ja.
Genau, und danach gab es dann eine Situation, wo Ich weiß nicht, ob war das eine wirkliche Diskussion? Das ist jetzt nur auch nur meine Timeline gewesen, die es geschrieben hat. Also die geschätzten Kollegen Mauri und Thomas Hörner haben sich unterhalten über das möglicherweise Handspiel von Spinazzola.
Mhm.
Und wer es gesehen hat, wird wissen, was gemeint ist. Sonst in den Highlights wird es auch erwähnt, auf jeden Fall. Mauri schreibt auf jeden Fall, da er zuerst den Ball mit der Brust annimmt und der dann auf seinen Arm kullert, wäre das schon ein bisschen lächerlich, da Elfmeter zu geben. VAR hat es ja gecheckt vor der nächsten Aktion, also alles gut. Das Spiel war gestern eh schwer zu verdauen, hatte oft das Gefühl, Lecce gleicht aus. Also so viel zur Gefährlichkeit von Lecce, wobei es nicht, ja genau, nicht in zwingenden Chancen.
Ja, aber ich glaube, das ist das Gefühl, wenn du mit einer Mannschaft mitleidest, dass du immer...
Ja. So auf jeden Fall. Und Thomas, der hatte das... Der hat so ein bisschen Bantering da betrieben und hat einen Screenshot davon, wo es so aussieht, als wird das das glattes Handspiel sein, mit Not Marotta League oder sowas untertitelt.
Und, da ist es, ja. Tatsächlich, da ist auch ein ehemaliger Schiedsrichterkollege aus Berlin ganz groß, irgendwelche Standbilder aus der Bundesliga zu screenshotten und dann irgendwie die ehemaligen Kollegen zu verreißen.
Thomas sagt auf jeden Fall, gerade in der jüngeren Geschichte würde ich behaupten, wurden vergleichbare Situationen halt schon abgepfiffen. Verstehe mich nicht falsch, kann man durchwinken und Napoli wäre ein völlig verdienter Meister. Sollte es doch anders kommen, hat Marotta damit nur wenig am Hut.
Ich muss auch sagen, ich bin kurz zusammengezuckt, als ich die Szene gesehen habe. Also es fehlt schon nicht viel, dass das eventuell auch ein strafbares Handspiel ist, aber ich bin auch tendenziell eher bei Play on. Und dann ist halt wieder die Frage, ist das eine hundertprozentige Fehlentscheidung, wo sich dann der VAR einmischen will? Und ich finde, insgesamt in den letzten Wochen und Monaten geht die Tendenz aus meiner Sicht in den meisten Ligen in die richtige Richtung, wenn halt ja vor allem nur noch glasklare mit 2K, also glasklare Fehlentscheidungen vom VAR einkassiert werden. Whatever. So, pass auf. Da ist dann doch der erste Take von Marc auch dazu, oder? Ich guck mal, hier haben wir es chronologisch dann wieder nicht, weil Marc, dritter Akt und Abschluss der Tour. Bei denen war das dann der letzte. Hier San Siro, Inter Verona, war am gestrigen Abend das letzte Spiel. Inter einmal komplett durchrotiert, aber am Ende erfolgreich. Mussten sie auch sein, da Napoli gewonnen hatte. Das Stadion war sehr leer, auch die Curva Nord. Am Dienstag wird die Hütte sicher brennen. Aslani mit dem entscheidenden Tor und sehr früh im Spiel. Heute geht es zurück nach Berlin, hoffentlich zurück zu Bologna Juve und Montag noch Genoa Milan, das Spiel, weshalb ich eigentlich hier runtergefahren bin. Das verlegt wurde. Da hat er wahrscheinlich woanders gesagt, oh Gott, wir bauen schon wieder eine eigene Inception hier, ich kann der Folge jetzt schon wieder nicht folgen. Ich hoffe, ihr könnt das.
Folgt bei uns rein, auch bei Instagram.
So, also kurz, die Voltaren knallt bei mir auf jeden Fall rein, muss ich sagen. Die Voltaren-Kapseln. Es gibt natürlich auch andere gute Schmerzmittel, aber das sind die Schmerzmittel meiner Wahl. Aktuell, kann ich sagen. Ja, die wollten mir kein Tilidin geben ohne Rezept in der Apotheke, weißt du?
Das ist ja frech.
Ja. Nun gut. Patrick war ja auch bei dem Spiel. Wollen wir uns das anhören, bevor ich noch zwei Sachen sage?
Unbedingt.
So, Abfahrt.
Genau, Spielbesuch Nummer 2. Inter gegen Hellas Verona. Wie gesagt, von Parma vom Bahnhof nach Milan gefahren. Da ich immer noch nicht in meinem Hotel war, habe ich einmal meine Sachen noch abgelegt. Mit der Bounce-App kann man da bestimmte Hotels sich raussuchen, wo man die Sachen unterbringen kann für 6-7 Euro. Ist ganz praktisch, falls mal jemand irgendwie sein Hotel noch nicht zur Verfügung hat. Ich hatte das aus Zeitgründen einfach so gemacht, weil ich sonst nicht mehr pünktlich geschafft hätte. Bin dann also direkt vom Bahnhof zum San Siro gefahren. Natürlich immer wieder sehr geil, wenn man dann so auf das Stadion zugeht. Und ich finde, das macht schon was her. Drumherum erinnert mich ja ein bisschen immer an den Hamburger Dom. So ein bisschen Rummel irgendwie. Eine Million Stände. Und ja, dann ging es auch schon ins Stadion. Ich hatte für 30 Euro relativ billig Plätze gekauft, die aber, wie ich fand, relativ gut waren. hatte guten Blick auf die Interkurve. Die Interkurve hat auch durchgängig richtig gut Stimmung gemacht. Ich war vorher einmal als Auswärtsfahrer in San Siro mit Dortmund. Dabei war es mir gar nicht so aufgefallen, wie abgeschottet dieser Auswärtsblock ist, so dass die Hellas Verona Fans, die da waren, nicht wirklich zur Geltung kamen, zumindest was den Ton anging. Man hat gesehen, dass sie gewedelt haben und an sich auch durchgängig supportet haben, aber naja, keine Chance von der Position aus da so ein bisschen gegenzuhalten gegen den Rest des Stadions. Das Spiel an sich, ja, Inter war nicht wirklich meisterlich unterwegs, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Handelfmeter, ich habe es mir noch nicht wieder angeguckt, ob der berechtigt war oder nicht, führte letztendlich zum 1:0. Und ja, wie ich finde, hat Inter ziemlich wenig gemacht in der Folge. Und ja, Verona konnte nicht so wirklich. Deswegen waren es insgesamt relativ ereignisarme 90 Minuten. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass eher noch das 1:1 in der Luft hing, nicht weil Verona jetzt unbedingt gut gespielt hat nach vorne, aber einfach weil Inter schlecht gekontert hat und nicht wirklich viel offensiv zustande gebracht hatte, sodass ich das Gefühl hatte, vielleicht kommt jetzt in der Nachspielzeit nochmal irgendwie der Lucky Punch von Verona zum 1:1, aber der blieb zum Glück für die Inter-Fans und Inter-Spieler aus. Deswegen konnten sich die Spieler dann auch von der Kurve feiern lassen und bleiben weiter im Meisterrennen. Was bedeutet, dass es weiter spannend bleibt.
Ja, ich glaube, das kam sowohl bei Marc als auch jetzt bei Patrick schon ein bisschen rüber. Ich wollte noch zwei Takte dazu sagen. Und zwar, ich habe mir die letzten 30 Minuten live angeguckt von diesem Spiel, also im Stream. Und ehrlicherweise sind von dem Spiel ja schon die 4 Minuten Highlight-Zusammenschnitt Zeitverschwendung. Aber das ist schon eine riesengroße Frechheit gewesen. Und damit meine ich gar nicht, damit meine ich nicht mal Inter, ich meine Hellas. Also es ist so erbärmlich. In der 81. Minute habe ich noch irgendwie Zanetti an der Seitenlinie gesehen. Also hier, Hellas-Trainer Paolo. Zanetti. Paolo, so, nicht den Vizepräsidenten von Inter. Wir irgendwie als zwei Spieler mal ins Pressing gehen wollten, so Piano gemacht hat, so, ne, wo du auch denkst, so gut, was ist dein Matchplan? Willst du nur in der Nachspielzeit noch irgendwie auf den Ausgleich gehen? Also, da bin ich tatsächlich, also ich weiß nicht, wie Patrick das erkannt haben will, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Hellas auch nur annähernd die Chance hätte, da ein Tor zu machen in dem Spiel. Und Inter hat halt auch gar nicht versucht, Konter zu spielen. Die haben dann Martinez im Tor hat dann immer den ersten anlaufenden Spieler überchippt auf außen, dann wieder hinten rum. Also die hätten noch 2 Tage weiterspielen können und da wäre kein zweites Tor gefallen, weder für Inter noch für Hellas. Das war ja wenig Werbung für den italienischen Fußball, wie es Carsten mir zum Beispiel am Sonntag dann gesagt hat. Ja, also mein Gott, Hellas hat sich dann vielleicht da auch geschont für noch die letzten entscheidenden Spielchen, die man hat, wobei bei denen eigentlich der Klassenerhalt auch so gut wie in der Tasche ist, würde ich mal sagen.
Tatsächlich, ja.
So, gehen wir weiter zu Roma-Fiorentina haben wir noch. 1:0, die Roma gewinnt schon wieder. Was habe ich dir geschrieben? Die haben in den letzten 8 Partien kein einziges Mal mehr als ein Tor geschossen und haben damit, also in den letzten 8 Ligaspielen, und haben damit 20 von 24 Punkten geholt.
Das ist krass. Ja.
Das ist heftig, ne?
Effizienz nennt man das. Und wenn man einen guten Torwart hat, hilft das auch.
Jo. Svia, auch zum Man of the Match gewählt worden, vollkommen zu Recht. Der hat einmal eine Riesenchance von Moyes Ken gut zunichte gemacht in der ersten Halbzeit, wo der eigentlich schon alles gut macht und danach dann nochmal eine Chance von ihm, wo Svia gut hält. Danach auch der andere Keeper stark, De Gea, gegen Celik und Shumorodov und dann beim Tor aber chancenlos, da legt Shomorodov, wenn es so gewollt war, sehr überlegt auf für Dovbik. Der zum, wir hatten letzte Woche diese Game-Winner-Statistik, ne? Der macht zum 7. Mal das 1:0.
Das ist auch eine Ansage, ja.
So. Später hatte. Das war übrigens lustig. Das war mit Ablauf der vierminütigen Nachspielzeit und Palladino stand mit so einer Oldschool-Stoppuhr beim Schiedsrichter, wo ich auch gedacht habe: Kollege, was ist dein Punkt? Also, wenn die Ecke irgendwie zur Mittellinie rausschlagen, dann pfeift der schon ab. Aber das war ja noch immer die gleiche Aktion. Also, bitte.
Der Account Calcio in England, glaube ich, heißt der, hat geschrieben: The most Mazzarri thing not to be made by Mazzarri oder so.
Das mit der Stoppuhr, oder
ja,
was?
Ja.
Ja, das hatte schon geile Oldschool-Vibes auf jeden Fall. Unentschieden wäre ehrlicherweise, so wenn man sich die Chancen isoliert anguckt, schon auch wahrscheinlich ein verdientes Ergebnis gewesen. Moise Kean hat nochmal eine richtig gute Möglichkeit gehabt, so um die 80. rum, die dann aber wieder Svia sehr, sehr stark hält, der sich da auch, also die Roma auf Champions-League-Kurs, muss man mal sagen.
Absolut. Hab auch was dazu geschrieben. Könnt ihr auch bei meinem Arbeitgeber lesen. San Claudio.
Mhm. Und dann gab es natürlich noch hochemotionale Szenen. Eduardo Bove zurück im Olympico. In der Kurve besungen, beweint, selber Tränen vergossen. Das war schon sehr herzerweichend, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Adriano hatte dazu eine Frage. Hallo zusammen, ich schaue gerade die Roma gegen Fiorentina. Wie ist es eigentlich bei Eduardo Bove? Darf er jemals wieder in der Serie A spielen? Liebe Grüße, bester Podcast. Vielen Dank.
Küssen deine Augen.
Ja. Ich glaube, die Entscheidung ist noch nicht klar, ob er diesen Defibrillator drin behalten muss, sollte, es will oder nicht. Also zumindest habe ich dazu keinen neuen Stand gelesen. Und wenn er ihn behält, darf er nicht. Mir wäre nicht bekannt, dass diese Regel geändert worden wäre seit Eriksen.
Also muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Also wenn du diese Regel eingeführt hast, finde ich, also auch wenn der in anderen Ligen vielleicht anders ist, aber mal einfach Gedankenspiel, du änderst diese Regel und lässt dann Spieler mit diesem medizinischen Konstrukt spielen und dann passiert was. Also ja. Der dann die Regel geändert hat, kannst ja tschüss sagen dann.
Ja.
Auch.
Ja.
So. Ja, ich würde ihm wünschen, dass er bald auf gesunde Art und Weise noch eine schöne und erfüllte Fußballerlaufbahn hat.
Genau. Ich denke, wenn er in ein Training oder irgendwie so ein also richtig zurückkehrt, dann werden wir das mitbekommen.
Ja. Und dann hat Jonas sich noch gemeldet, der schreibt: Ciao Mario, ciao Marius, ciao Community, länger habe ich bei euch nichts von mir gegeben zu Roma. Daher würde ich jetzt gerne mal wieder das wieder mal machen. Kurz und knapp gesagt, wir haben einen Lauf.
Das ist untertrieben.
Der wirklich beängstigend ist.
Ah, okay.
Die ganze Wahrheit ist aber, dass wir vor allem einen überragenden Torwart haben. Hier haben wir doch gesagt, der mit der größte Grund für den Lauf und die aktuelle gute Ausgangslage ist, die wir haben. Miles Via spielt seit Monaten, als würde er seit Jahren zu den besten Torhütern der Welt zählen und hat uns so oft schon die Spiele entschieden. Dazu gesellt sich einfach eine Kaltschnäuzigkeit. Wir brauchen nicht viele Chancen für Tore, wir sind effizient und ich persönlich habe das Gefühl bei dieser Mannschaft, dass egal welche Minute es ist, jeder für jeden kämpft und sie wissen, dass wir irgendwann das Tor machen. Es macht einfach wieder wirklich Spaß, die Roma zu sehen. Mein Take, dass wir am Ende der Saison Champions League spielen und Stefano Pioli neuer Trainer wird, ist aktuell so heiß wie lange nicht. Hätte mir das jemand im Oktober gesagt, hätte ich den für verrückt erklärt, jetzt die finalen drei Spiele vernünftig weiterführen und schauen, was am Ende rauskommt. So oder so muss man aber sagen, grazie Mister, grazie Claudio. Wie dieser Mann dieser Mannschaft das Leben wieder eingehaucht hat, ist fast nicht zu begreifen. Und wenn man einfach von Spieltag 1 konstanter gewesen wäre und so ähnlich konzentriert aufgetreten wäre, wäre das jetzt, dann würden wir um den Scudetto mitspielen. Nicht in Anführungszeichen Klammern nur um Europa. Abschließend Dai Roma. Ja, hätte, wenn und aber. Wenn... So.
Ja, also kann man ja.
Wenn Werder in der Nachspielzeit gegen Heidenheim in der Hinrunde nicht noch einen Ausgleich kassiert hätte und es 2-0 gegen Union über die Bühne gebracht hätte, dann würde Werder auch Champions League spielen, tun sie aber nicht. So.
Naja. Ja. Aber kann man ja mal so stehen lassen.
Ja, aber die Roma hat keinen Scudetto-Kader.
Nee. Sag nicht, wenn Ranieri das im Sommer übernommen hätte, wäre es vielleicht möglicherweise anders gelaufen, vielleicht, keine Ahnung. Hm. Trotzdem ja. kann man, also lassen wir eben seinen Enthusiasmus.
Finde ich auch, ja, 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 das ist ja alles, alles. Stefano Pioli?
Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es wie bei Mourinho ist, dass viel geschrieben wird und niemand hat wirklich eine Ahnung. Denn alle Namen sind jetzt schon mal genannt worden und bei tatsächlich stand genau heute bei Gianluca Di Marzio, dass Pioli nicht wirklich auf der Shortlist steht, sondern da Farioli und wen hatte ich? Fabregas weiter oben sind, aber die werden gerade irgendwie auch so bei diesen Leverkusens und Leipzigs und bei allen Vereinen gehandelt, die irgendwie halt in dieser Liga nominell unterwegs sind und einen neuen Trainer suchen. Also ich glaube, niemand weiß was. Und das war bei Mourinho auch so. Der kam einfach aus der kalten Hose. Damit hat keiner gerechnet. Und so wird das jetzt auch ablaufen.
Hm. Und Friedhelm Funkel ist auch vom Markt runter jetzt.
Naja, wie lange, ne?
Ja, stimmt.
Ist ja ein Jahr jünger als Ranieri.
Stimmt, ja. Jung und frisch. Nun gut, gehen wir noch zum nächsten kleineren Fokusspiel und zwar Bologna-Juventus. Da ging es auch natürlich um die Champions League und da können wir uns das ausruhen. Also wir müssen zu dem Spiel eigentlich gar nichts sagen, denn wir haben zwei Stadionerlebnisse. Wollen wir Markus anfangen lassen?
Unbedingt.
Unbedingt. Abfahrt. 10 Minuten.
Ciao ragazzi. Gestern Abend absolutes Topspiel in der Serie A im Rennen um die Champions League hat Bologna Juve empfangen und es war gleichzeitig das vorletzte Spiel im altehrwürdigen Renato Dallara, bevor das Stadion mit dem markanten Turm ab nächster Saison umgebaut und komplett überdacht wird. Wir hatten das große Glück, da nochmal ein Spiel sehen zu können, bevor das passiert. Was da natürlich, was wegen der Ticketsituation vielleicht sehr interessant ist, wir haben uns die We Are One Card im Vorfeld besorgt, weil man dadurch in ein früheres Vorverkaufsfenster kommt, weil traditionell in Italien ja Spiele, wenn Juve zu Gast ist, sehr schnell und sehr oft ausverkauft sind. Die haben wir auch gebraucht, weil zum freien Vorverkauf kam es nicht mehr, während wir in diesem besagten Fenster für diese We Are One Card Besitzer drin waren, war das Stadion schon komplett ausverkauft. Das heißt, freier Vorverkauf war nicht. Wir haben alles richtig gemacht, hatte allerdings seinen Preis. Die Karte hat für Fans oder Groundhopper, je nachdem, aus dem Ausland 10 Euro an sich gekostet, dann aber nochmal 20 Versand. Also du hast 30 Euro schon mal nur für die Karte gehabt. Und dann hat das, wir haben auf der Destini, das ist die Gegentribüne, gesessen. Das waren nochmal 99 Euro für die Karte. Also es war kein günstiges Vergnügen, aber es war trotzdem richtig geil. Zum Spiel kurz. Wie gesagt, Topspiel. Beide wollen in die Champions League, hatten auch ein bisschen Zugzwang, weil die Roma kurz vorher im Spiel davor zu Hause 1-0 gegen Florenz gewonnen hatte. Spiel ging sehr gut los. Juve hat richtig losgelegt wie die Feuerwehr und ist dann, glaube ich, in der 9. Minute durch Kefren Thuram, der ein gutes Spiel gemacht hat, für mich bester Spieler bei Juve war, mal wieder mit 1-0 in Führung gegangen, wo allerdings Skorupski sich auch mal eine Kerbe in Colt machen kann, weil der ist, wir haben jetzt nicht optimal gesessen, aber wir waren schon in der Nähe der Eckfahne, also das sah jetzt nicht aus, als ob der Ball unhaltbar gewesen wäre. Juve also nach 9 Minuten mit der frühen Führung, bis dahin waren die auch gut. Was dann halt natürlich krass war, Juve hat danach das Fußballspielen gefühlt für den Rest des Spiels zu 90% einfach komplett eingestellt. Bologna ist dann natürlich bemüht gewesen, sich irgendwie wieder zurück ins Spiel zu bringen, aber vor allem in der ersten Halbzeit ist Bologna erschreckend wenig eingefallen. Die haben spielerisch nicht wirklich Mittel gefunden, um Juve irgendwie zu kitzeln oder wirklich gefährliche Situationen zu bekommen. Das lief alles nicht so richtig nach denen ihrem Busso. Die hatten zwar viel Ball, aber haben, wie gesagt, nicht so richtig was damit anzufangen gewusst. In der zweiten Halbzeit dann war es wieder relativ, ich glaube, 50. Minute, hat Cambiasso war es, glaube ich, das vermeintliche 2-0 gemacht, war allerdings relativ deutlich abseits, beziehungsweise wurde dann gecheckt und war dann auch wirklich so. Tor ist zurückgenommen worden und wenige Minuten später kam dann Bologna zum mittlerweile durchaus verdienten Ausgleich durch Remo Freuler, die alte Atalanta-Legende, der auch aus dem Strafraum abgezogen hat. Schuss war noch leicht abgefälscht, 1-1, das Stadion natürlich direkt Tollhaus, ging dann natürlich gut was. Ja, aber Juve hat weiterhin relativ wenig nach vorne gemacht. Ich fand, bei beiden Teams war es so, dass der Stürmer, das war bei Bologna, hat Dalinga von Anfang an gespielt. Bei Juve war unter anderem Kolo Muani vorne, von denen die beide relativ schweren Stand hatten und auch relativ wenig wenig gute Aktionen gehabt, mal so schon sehr unauffällig gewesen, wobei der Linga zumindest das 1-1 aufgelegt hat, aber ansonsten sehr unglücklich agiert hat in dem Spiel. Bei Bologna fand ich Odgaard stark, Orsolini, das war so ein Spiel, da man merkt, dass das Publikumsliebling ist, wenn der einen Ball hat, da geht so ein kleines Raunen durch das Dallara, weil sie dann denken, oh, jetzt kann was Besonderes passieren. Diesen Geistesblitz wie beim vor zwei Wochen, glaube ich, wo er in der 90 plus hast du nicht gesehen, dass das 1, das umjubelte 1-0 gemacht hat. So einen Geniestreich haben wir leider nicht zu sehen bekommen, aber es war schon eine gute bis sehr gute Leistung von ihm, sehr bemüht, wie gesagt, ohne Glück im Abschluss. Dann, was bei Bologna auffällig war, Boykema hat unglaublich hoch gestanden teilweise. Also der ist streckenweise zu einem, immer phasenweise zu so einem zusätzlichen dritten Sechser geworden. Also das war schon ja, spannender taktischer Kniff, aber so richtig gefruchtet hat das auch nicht. Rechts hinten hat der Fratello Silvestri mit 72 Jahren von Anfang an gespielt. Das war nochmal ganz cool, den nochmal zu sehen. Und ich fand hinten in der Defensive, Lukumi kriegt ein bisschen zu wenig Liebe über die letzte Zeit ab, weil der hat wirklich alles abgegrätscht und abgelaufen hinten. Das war wirklich der Fels in der Brandung bei Bologna in der Abwehr. Bei Juve, wie gesagt, Thuram fand ich stark, aber ansonsten eher blasse Vorstellung. Die haben natürlich, wie gesagt, das 1-0 stark gemacht, aber ansonsten ist relativ wenig von Juve gekommen. In der zweiten Halbzeit, ich glaube, es war schon in der Nachspielzeit, da hatte Ferguson nochmal eine Riesenchance, das Spiel noch zu drehen, was insgesamt nicht unverdient gewesen wäre, hat den aber nicht mal aufs Tor gebracht und drüber gesetzt. Also ist so ein bisschen stellvertretend für seine Saison, der ja lange verletzt war und dann jetzt so ein bisschen noch braucht, um zu seiner Prime-Form, die er davor hatte, wieder zurückzufinden. Ja, so blieb es am Ende bei einem wohlverdienten 1-1. Das klassische Ergebnis bei italienischen Spitzenspielen sozusagen. Stimmung im Stadion fand ich sehr gut. Der Juve-Block, gut natürlich auch vielleicht auch bedingt durch das Ergebnis, hat einen super Auftritt hingelegt. Die waren wirklich laut. Gut, wir waren einigermaßen nah an denen dran, aber trotzdem Chapeau, wie die aufgetreten sind. Die haben 90 Minuten durch Support, da ging richtig was ab. Gut, Böller, werden wahrscheinlich viele die gleiche Meinung haben, muss man jetzt nicht haben, aber gab es von beiden Seiten. Okay, es gab Leuchtfeuer, es wurde sich natürlich das ein oder andere nette Wort zugeworfen, natürlich von beiden Seiten. Die Kurve Andrea Costa hat viele, das typische italienische Bild abgegeben, viele Fahnen, immer mal ein paar Fackeln, das ging schon gut von der Stimmung her, wie gesagt. Das hat richtig Bock gemacht. Vielleicht noch für den einen oder anderen interessant ist, wer am Stadion sich Merchandise kaufen möchte, wird ein bisschen eng, weil in den großen Shop, der unter der Haupttribüne ist, kommst du nur rein, wenn du auch eine Karte für die Haupttribüne hast, weil du im Dallara momentan nicht, wie bei vielen anderen Stadien, einmal rundherum laufen kannst oder zu diesem Shop irgendwie rankommst an einem Spieltag. Kommst du, wie gesagt, nur mit Haupttribünenkarte an, finde ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite gibt es einen Stand, der ist wirklich sehr klein, da gibt es zwar auch Trikots, aber da gab es nur, es gab, glaube ich, einen Flock gab es. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt, die große Auswahl war es jetzt nicht, die da geboten wurde. Castro gab es, Entschuldigung, Castro, Freunde der Nacht. Ja, ist ein cooler Spieler, aber wenn man halt eine Auswahl haben will, dann ist das natürlich halt alles dünn. Es gab noch 3 Schals, 2 Mützen so ungefähr und viel mehr ist da nicht zu holen. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht ist das zumindest ein positiver Aspekt, wenn dann das Stadion umgebaut wird, dass da vielleicht auch direkt nachgerüstet wird. Wir waren vor dem Spiel noch in der Stadt. Bologna übrigens zu empfehlen, wunderbar. Grüße an den Petzi, der ein paar schöne Tipps gegeben hat, was man in der Stadt sich alles angucken kann, wo es ein bisschen was Leckeres zu essen gibt. Da gibt es auch einen Bologna-Store, der ist relativ klein. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, die haben jetzt, weil die Saison zum Ende zugeht, wer jetzt ein Trikot flocken wollte in dem Shop, konnte nur noch die Nummer 5 und die Nummer 6 bekommen. Also die 2 Kroaten bei Bologna, die jetzt wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht die allererste Wahl gewesen wären. Ja, ist ein bisschen schade, wenn das weil das sowohl das Heimtrikot, was ja natürlich relativ populär ist bei Bologna, und als auch das dritte, was so ein bisschen dieses mit den verzogenen, was so ein bisschen wie ein Cocktail oder wie ein Farbenkleckse aussieht, die haben beide denselben Flock, gibt's dann leider nur noch 2 Spieler, als die man sich drauf machen kann. Bisschen schade, aber gut, kann man nichts machen, wir sind spät in der Saison. Wir haben Champions League gesehen in Bologna. Da ist natürlich dann auch viel über die Ladentheke gegangen. Ja, aber wir sind ja zum Fußball gucken da und nicht zum Einkaufen. In dem Sinne wer jetzt für den letzten Spieltag noch Karten bekommt für Bologna, für das allerletzte Spiel, bevor umgebaut wird, dem viel Spaß. Allen anderen hoffe ich, dass der Eindruck ein bisschen was vermittelt hat. Mache jetzt noch ein bisschen Urlaub am Gardasee. Wünsche euch noch ein bisschen Spaß mit der Serie. Grüße gehen natürlich raus an meine zwei Freunde aus München und Hamburg. Wobei ich an der Stelle noch richtig stellen möchte, dass nicht wie der Herr Rieker gerne propagiert, ich nie gesagt habe, dass Artem Dovbyk Torschützenkönig wird. Ich habe nur gesagt, er macht 10 bis 15 Tore. Das ist schon passiert. Die anderen Fake News könnt ihr getrost ignorieren. Letzter Gruß geht natürlich noch an die Community-Legende Vito, der uns einen sensationellen Parkplatz-Tipp für das Spiel gegeben hat. Wir haben gefühlt 100 Meter Luftlinie vom Stadion geparkt. Wir waren zwar schon nachmittags da und haben dadurch noch was bekommen, aber das ist von der Position her schon à la Bonheur, vor allem in so einem alten Stadion, wo drumherum natürlich kein offizieller Parkplatz ist. Also es war von einem Supermarkt ein Parkplatz. Aber wie gesagt, Weltklasse. Vito, grazie mille. Euch noch eine schöne Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, okay, das waren erstmal 9. An dieser Stelle muss ich nochmal kurz reingehen. Das ist natürlich meiner Großzügigkeit zu verdanken, dass ich das hier drin gelassen habe, dieses selbst eingesprochene Klugscheißerei bezüglich der Roma, was in diesem Stadionerlebnis noch sich reingeschlichen hat, wo es eigentlich um Bologna-Juventus gehen sollte. Aber es kommt sogar noch ein Nachtrag von Markus, der noch weitere Leute grüßen möchte, und da bin ich natürlich auch so galant und lasse das zu.
Kurzer Nachtrag, Grüße gehen natürlich noch raus an meinen guten Kumpel Marc, mit dem ich da war, der uns sicher hin und zurück gefahren hat, auch in der späten Nacht. Danke an Andrea Bocelli und Umberto Tozzi, die uns da die Rückfahrt noch versüßt haben. Und an unseren, der wird es eh nicht hören, aber unseren Taxifahrer. Wir haben so einen alteingesessenen Taxifahrer aus Bologna gehabt, auf dem Weg von der Innenstadt ins Stadion, der gesehen hat, wir haben Trikots an und uns dann erstmal die komplette Fahrt über seine Geschichte erzählt hat. Der ist seit 50 Jahren Fan, hat dann von Signori erzählt und von, dass das jetzt die beste Mannschaft ist, die er bei Bologna seit Signori gesehen hat, und dass das ein absoluter Wahnsinn ist, was da die letzten 2-3 Jahre passiert. Also der hatte richtig Bock, der Mann, und da geht einem natürlich das Herz auch, wenn so ein Tifosi einem in so einer Mischung aus Englisch und Italienisch vorschwärmt. Hier fängt es gerade an zu regnen, deshalb höre ich jetzt auf mit meinem Geschwalle. Ihr habt genug gehört. Macht's gut. Ciao.
Ja, Fratello, vielen, vielen Dank. Das klingt tatsächlich nach einer richtigen Runde Spaß, die du hattest. Er hat dann nochmal tatsächlich uns geschrieben, weil das hat er mich ein bisschen gewundert, Marius, im Übrigen, dass er gar nicht auf die Schiedsrichterleistung eingegangen ist, wo er ja noch, glaube ich, im Spiel aus dem Stadion bei WhatsApp rumgestänkert hat.
Stimmt, ja.
Also Daniele Doveri hatte auf jeden Fall eine Phase, wo er ein bisschen höchst merkwürdig gepfiffen hat und auch das ein oder andere klare Vergehen übersehen hat, und zum Beispiel Handspiel von Savona, schlitzohrig, muss man sagen, wie er es gemacht hat. Zum möglichen Elfmeter an Freuler. Ich glaube, den kann man einfach so pfeifen. Doveri stand sehr gut, und jetzt kommt mein Punkt. Es ist, finde ich, ein klares Fuß reinstellen von Freuler, und dann bekommt er den Kontakt. Und wenn Doveri das so beurteilt, dann ist es auch nichts, wo der VAR eingreifen muss, auch wenn es den Kontakt gibt. Das ist meine 2 Cents dazu. Und jetzt auch noch das Stadionerlebnis von Patrick.
Ja, es folgte mein Highlight der Tour. Sonntagmittag bin ich aus Mailand nach Bologna angereist und konnte mir noch ein bisschen die Stadt angucken, und abends ging es dann eben zum Topspiel Bologna gegen Juventus. Vor dem Stadion schon sehr begeistert gewesen, wie das aussieht und wie auch dieses Tor, das bleiben soll, so wie ich verstanden habe, bei den Umbauarbeiten, erleuchtet in den Bologna-Farben. Bin dann ins Stadion rein. Ich hatte die Tickets relativ glücklich erworben, da es eigentlich zwischendurch schon mal ausverkauft war und dann doch irgendwie noch welche frei geworden sind. Deswegen habe ich noch welche gekriegt, war dann aber, als ich reinkam, doch überrascht, wie sehr ich in der Kurve war. Also ich war nicht direkt in der Hauptkurve, aber wer schon mal da war, da gibt es diese Scheibe, und daneben gehört eigentlich auch noch zur Kurve. Da war quasi mein Platz. Meine Plätze waren auch belegt, da Leute da standen, deswegen wollte ich als Deutscher dann auch nicht unbedingt nachfragen, ob ich mich da hinsetzen kann, und stand letztendlich auch die 90 Minuten. Getreu dem Motto, hoppa raus aus dem Kurven, wollte ich dem so ein bisschen entgegenwirken und habe versucht, 90 Minuten so gut es ging in meinem nicht vorhandenen Italienischen mitzusingen. So muss ich das damals angehört haben, als wir versucht haben, Dragosta den Tay mitzusingen. Deswegen, so gut es ging, habe ich es gemacht. Auch im Italienischen gibt es ja genug oh, oh, oh und la, la, la. Und ein Juve Merta habe ich dann doch auch noch hingekriegt. Denn Juve Mehrgesänge gab es auch zu Genüge. Insgesamt richtig gute Stimmung. Es wurde immer mal wieder zwischendurch ein bisschen gezündet, sowohl von Bologna als auch von Juve, wobei da auch oft diese Knalltöpfe zum Einsatz kamen. Da habe ich mich zwischendurch auch mal kurz erschrocken, aber zwischendurch hat es mal ein bisschen geknallt. Insgesamt auch die Bologna-Fans wussten auch, worum es ging, haben richtig gut durchsupportet. Ganz witzig so vor mir auch auf dieser Veranda, auf dem Geländer saßen einige und haben sich immer wieder nach vorne gebeugt. Da wurde ich schon ein bisschen nervös, weil davor dieser Graben ist, wo man da doch zwei, drei Meter zumindest runterstürzt. Unter anderem auch ein 15-Jähriger, 16-Jähriger, der sich gefühlt so ein bisschen seine Sporen verdienen wollte als kleiner Vorsänger dieses Bereichs des Blocks. Die Ordner auch alle sehr freundlich mit allen umgegangen. Man kannte sich, glaube ich, da ganz gut. Und insgesamt einfach eine super Stimmung da, weil auch zwischendurch immer wieder mindestens die Hälfte des Stadions aufstand und mitgemacht hat. Und ja, das war auf jeden Fall richtig gut. Das Spiel, ja, Juve relativ früh in Führung gegangen. Bologna hat sich dann, wie ich finde, ganz gut reingekämpft. In der ersten Halbzeit noch nicht so viel zu Abschlüssen gekommen. Manchmal lediglich, es gab so ein paar Standardsituationen. In der zweiten Halbzeit dann ja so ein bisschen mehr versucht. Und schließlich auch zum Ausgleich gekommen, was natürlich für die Stimmung super war. In der Folge konnte sich aber keine Mannschaft so richtig den Sieg erspielen. Juve war, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Unentschieden. Bologna hatte in der Nachspielzeit nochmal eine ganz gute Chance. Der hätte nochmal drin sein können. Aber letztendlich ja, gab es dann eben dieses 1:1 und für einen Sieg hätte Bologna, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr investieren müssen. Trotzdem wurde nach dem Spiel wurde die Mannschaft von der Kurve gefeiert, was noch sehr schön anzusehen war, wo nochmal Motivation für die letzten Spiele getankt worden sein sollte. Deswegen bin ich gespannt, wie das weitergeht im Endspurt mit der Serie A und war insgesamt begeistert, ob der Superstimmung in eigentlich allen Stadien, wo ich unterwegs war am Wochenende. Bologna und Parma gerne immer wieder.
Sehr schön. Grazie mille, wie er da auch die Hopper-Ehre verteidigt hat und auch schön mitgesungen hat. Karten wohl ein bisschen günstiger geschossen als Markus. Aber ja, ich glaube, es gibt viele Wege ins Stadion zu kommen, auf jeden Fall. Und ansonsten bei Juve, ja, das ist, glaube ich, Tatudo danach auch gesagt, die haben sich auf das Unentschieden festgelegt, was ihnen ja auch erstmal ein bisschen weiterhilft. So, was mit Igor Tudor passiert, weiß man noch nicht genauer. Nächste Saison wahrscheinlich eher nicht, aber er wird bei der Club-WM an der Seitenlinie stehen. Und die Gazetten vermuten, dass bis zu diesem Zeitpunkt dann auch noch nicht der neue Name verkündet wird.
Warum auch immer. Das ist ja auch fair ihm gegenüber.
So. Jetzt kommt aber der Spieltag kompakt Part und da können wir am Freitag kurz festhalten, dass Torino und Venezia sich 1:1 unentschieden trennen. Venedig bringt eine Führung nicht über die Zeit. Torino rutscht auf Platz 11 ab, weil Como gewonnen hat. Venedig jetzt ein Zähler hinter dem rettenden Ufer, also noch alles drin, aber da hätte man schon auch mal wieder Big Points landen können und da können wir mal wieder auf Marc zurückgreifen, der geschrieben hatte: Dort ein bisschen Geschichte des Toro erheischt einerseits einen Blick auf Superga, das Unglück jährt sich am Sonntag zum 76. Mal. Andererseits waren wir beim Stadio Philadelphia, ursprüngliches Stadion des Toro und durch eine Stiftung wieder aufgebaut. Danach zum aktuellen Stadion vom Toro, nach einem Snack vom Spiel und dann rein. Stadion war so lala gefüllt, Stimmung war sehr angespannt, viele Pfiffe ob der Leistung. Die Kurven haben aber durchgängig performt, Venezia war ein bisschen besser, der Toro kam verbessert aus der Halbzeit, sodass die dann das folgerichtig noch das 1:1 machten. Einen besonderen Gänsehautmoment gab es in der Halbzeitpause, da wurde den Opfern des Unglücks von Superga gedacht, eine Turiner Band sang mit dem Stadion Quel Giorno di Pioggia Lampen an, Venezia Anhang applaudiert, ich war komplett angefasst. Ein Video auf der Leinwand zeigte Szenen vom Grande Torino und am Schluss wurden die Namen der Spieler, die damals ums Leben kamen, ausgerufen. Unter anderem dem des Vaters der Interlegende Sandro Mazzola. Fotos hat er auch gemacht, findet ihr bei Twitter unter Almirante Marco. Was haben wir noch gehabt? Cagliari ist noch nicht fix durch, aber 7 vor können wir jetzt, glaube ich, auch. Also wenn da noch was passiert, weiß ich auch nicht. Verliert zu Hause gegen Udinese. Costa Rognaggi und Co. jetzt im Übrigen mit 44 Zählern, genauso wie viele wie Torino. Das finde ich dann bemerkenswert solide eingefangen, die Saison, ja. Die ja sehr gut losgegangen ist, aber mit den Möglichkeiten, ja.
Die haben zuletzt irgendwie auch 4, 5 Spiele in Folge verloren und da ist dann der Trainer auch schon direkt angezählt worden natürlich. Ich glaube, der Vertrag läuft auch nur für diese Saison. So, mal schauen, ob der dann verlängert wird. Aber was wollen die mehr?
Ja. Jetzt haben wir hier nochmal Parma Como von Marc. Mein Gott, ey, das ist ja ein wildes Hin und Her. Wieder mit dem Zug angereist, leider etwas verspätet. Gestern Abend erst nur um 3 Uhr zurück aus Turin. So, da ist es wenigstens die Chronologie passend. Und dann direkt zum Stadion. Dort mit ein paar Parma-Fans ins Gespräch gekommen und Bier und Salamelle zu uns genommen. Spiel war schlechter als gestern. Como gewinnt am Ende glücklich durch ein Tor von Strefezza, auch weil Parma einige Hochkaräter liegen lässt. Das Stadion hat unglaublichen Charme.
Stimmt.
Die Kurven haben auch beide gute Stimmung gemacht. Guck mal, das hat Patrick vorhin auch schon erzählt. Nun auf dem Weg nach Mailand für das Spiel Inter-Verona am Abend. Das haben wir vorhin schon gehört. Übrigens ein paar nette Parma-Fans kennengelernt, die uns einerseits Bier spendiert haben und andererseits Zuccherini. Zuckerwürfel eingelegt in 96% Alkohol mit Kurkuma und Ingwer. Das hat ja schon fast wieder so einen... kannst du doch auch in so kleine Fläschchen jetzt irgendwie beim wahrscheinlich kaufen. Und da irgendwie healthy Saftkur draus machen.
Ach so, ja, klar.
So. Lazio hat bei Empoli mit 1:0 gewonnen, das Tor schon nach 54 Sekunden durch Dia, das ist wahnsinnig schlecht verteidigt. Im Übrigen danach gab es einen Platzverweis für Colombo, der mit Gelb als Stürmer da irgendwie komplett unmotiviert in Abwehrspieler reinrauscht. Dann wird ein Tor von Empoli zu Beginn der zweiten Halbzeit einkassiert, Husay fliegt dann auch noch vom Platz, Empoli seit 20 Spielen ohne Sieg. Tja, Lazio 63 Punkte, genau wie die Juve und die Roma, einen vor Bologna.
Spannung.
Jojo. Dann hat Atalanta dank dem 4:0 in Monza einen weiteren großen Schritt Richtung Champions League gemacht und jetzt können wir sagen, ist Monza abgestiegen, richtig?
Das ist korrekt.
So.
Und Empoli wird auch absteigen, lege ich mich auch fest.
Legst dich fest?
Ja.
Das ist schon extrem schwach, was sie spielen, muss man sagen.
Ja.
So, Serie B. Pisa ist aufgestiegen. Erstmal seit 34 Jahren wieder erstklassig. Stadion direkt am Turm. Dürfte für Hopper jetzt nochmal ein bisschen interessanter werden. Also, Community, tut das. Das hat Marius hier reingeschrieben. Hast du unsere Community gerade als Hopper bezeichnet?
Nee, aber ich weiß, dass es welche gibt. Ich benutze auch manchmal den Hashtag Groundhopping für unsere Posts bei Instagram.
Aha, Groundhopping, Culture, Lifestyle. Vacation, Italy, so Zeug.
Genau. Jo.
Und ich Pipo Inzaghi mal
gerne,
wieder.
Gerne, wenn ihr ein Bild mit Bier in der Hand schickt, dann würde ich auch gerne den Hashtag Groundhopfing benutzen.
Okay. So, wo hast du das jetzt rauskopiert? Auf Englisch, soll ich das auch noch vorlesen?
Ich kann es auch erzählen.
Ja, mach erzählen.
Pipo Inzaghi ist nach Ansicht eines Accounts, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, der Pep Guardiola der italienischen unteren Ligen. Und er hat wieder zugeschlagen.
Oh. Ja? Du kannst das auch erzählen, du übersetzt es gerade wortwörtlich, was da auf Englisch steht.
Aber hey, hab ich gut gemacht, oder?
Strikes again.
Es ist sein dritter Aufstieg. Zweimal in die Serie A, einmal in die Serie B. Ja, nee, ja. Und nächstes Jahr dann wieder in Zagi Derby.
Wenn sie,
wenn er so lange
wenn durchhält. Sie, wenn sie Pisa Inter auf die ersten 10 Spieltage terminieren. Ja,
genau.
Erste Trainerentlassung bei Kicktipp. Check. Die Frage hatten wir, glaube ich, bei uns gar nicht. Naja. Oh, Kicktipp müssen wir auch mal wieder eine Runde machen. Ich habe bei der Serie B Kicktipp-Runde zwischendurch vergessen und die haben auch wieder so wild gespielt zwischen den Tagen. Habe ich den ganzen Spieltag nicht getippt. Bitter, bitter.
Das ist auch, also ich rate da nur.
Ja. Ich habe einmal an einem Spieltag 10 mal 1-1 eingetragen und damit, glaube ich, irgendwie 15 Punkte gemacht.
Ja.
Jo. Samp würde sich freuen, wobei die haben einen Punkt geholt am Wochenende, sind aber trotzdem auf Platz 18 abgerutscht. Erster direkte Abstiegsplatz. Das ist höchst ja, besorgniserregend, sagt man so schön. Müssen die Blue Cercati ein bisschen was reißen jetzt im Saisonendspurt.
Steile These.
Ansonsten habe ich aus den unteren Ligen erstmal nichts. Ich glaube, in der Serie C wird jetzt diese Serie C Supercup gerade ausgespielt.
Ja, ja.
Die ersten Playoff-Runden sind auch. Ich komme nicht mehr mit. Naja, machen wir die nächsten Wochen noch in aller Ausführlichkeit, würde ich mal sagen. Diese Woche in aller Ausführlichkeit ganz viel leckerer Fußball mit italienischer Beteiligung. Am Dienstag Inter Barca, Donnerstag dann die Fiorentina zu Hause gegen Betis. Und bereits am Freitag Milan und Bologna, die den 36. Spieltag eröffnen. Das ist ja dann sozusagen die Generalprobe fürs Finale, der Coppa. Stimmt. Die spielen ja ein paar Tage später direkt das Coppa-Finale.
Das sind ja schon wieder Geschichten, die wo nur der Fußball schreibt.
Frage ich mich, ob die dann so absichtlich mit so komplett wilden Aufstellungen spielen.
Das wäre cool.
Um den Gegner in die Falle tappen zu lassen. Ja. Oh, Milan hat gewonnen übrigens bei Genoa. 2-1.
Ja, und wenn die jetzt nämlich noch Bologna und die Roma schlagen, dann spielen sie plötzlich auch wieder um Europa mit.
Wie viele Punkte haben die jetzt gerade aktuell? Wäre das noch möglich?
Rechnerisch ja.
Okay, aktuell sind sie 6 hinter Lazio, also 6 genau. Hinter Juve, 6 hinter dem Champions League Platz.
Ja.
Müsste schon viel zusammenkommen. Aber es ist ja wahrscheinlich schon gar nicht schlecht, zumindest mal irgendwie vielleicht noch Platz 6 oder so anzuvisieren oder 7, wie auch immer, was dann in der Coppa passiert.
Genau.
Das Finale ist ja auch noch nicht gespielt und nicht gewonnen.
Das ist korrekt. Kannst dich nicht drauf verlassen.
Ich gehe jetzt schon komplett bescheuert, wenn ich die Kapitelmarken für diese Folge anlegen muss.
Egal.
KI?
Nee. Das Wort. Och.
Welches Wort? Mit Kapitelmarken?
Ja, von der Abfolge, der zeitlich sinnvollen Abfolge, ja.
Ach so.
Das
ich kann auch
ist ja auch egal.
Ja, ist vollkommen egal, oder? Doch, es gibt aber Leute, die wünschen die sich immer sehr und ich verstehe das schon auch.
Ja, auf aber jeden Fall. Ich meine nur, es ist so, wenn du es ja ein paar Mal hinten nicht nochmal als eigene Kapitelmarke.
Ja, da machen wir einfach Calcio kompakt. Abfahrt für 20 genau. Minuten und dann hört ihr das gefälligst. Wo waren wir stehen geblieben? Samstag 18 Uhr Lazio Juve. Die nehmen sich schon mal gegenseitig Punkte weg. Danach Showdown in Empoli. Parma ist zu Gast, habe ich da aufgeschrieben. Wobei der Showdown ist eigentlich nur für Empoli. Parma könnte da aber rechnerisch dann den Klassenerhalt fix machen.
Das machen wir.
Auch gleich
das wieder, machen wir. So.
Ich glaube, dass ihr da verliert. Zeige ich es einfach mal so.
Das ist absolut möglich.
Ja. Sonntag haben wir dann unter anderem Hellas Lecce. Ja, wenn das kein 0-0 ist, wird, weiß ich auch nicht. Wobei Lecce muss eigentlich auf den Sieg gehen, oder? Oder nehmen die da schon auch einen Punkt mit fast?
Boah.
Was meinst?
Ja, würden sie sich nicht beschweren. Ist ja dann auch, du weißt ja dann schon, ob wie Empoli gespielt hat.
Ah, stimmt. Ja, das kann man, also, ja, ja, das... Das habe ich letztens mal gesehen, weil das manchmal bei manchen Tickern jetzt auch immer unten drunter natürlich als Werbung schon angezeigt wird, wie die Quoten sind. Da kriegst du teilweise bei solchen Spielen an eine unentschieden Quote bewegt sich meistens immer so zwischen 3,1 und 3,6. Ich habe ganz viele Serie A Spiele gesehen, jetzt da gerade aus dem Keller, die unter 2,5 gefallen sind bei den Quoten, die unentschieden.
Ah, krass. Dann weiß man schon, was passiert, ne?
Ja, so ist es nämlich. Danach dann am Sonntag Inter bei Torino, unterwegs um 18 Uhr ist das, und im Anschluss Napoli zu Hause gegen Genoa. Beides relativ, würde ich sagen, das ist ein Spieltag, an dem sich das jetzt entscheiden kann. Ganz, also,
ist das der Folgentitel?
Das kann sich jetzt entscheiden. Saisonendspurt mit Kurzatmigkeit. Nee, irgendwie so ist der Folgentitel. Ich weiß ja, es auch nicht
genau. Ist gut.
Ja. Und montags haben wir noch Venezia, Fiorentina und Atalanta, Roma. Ui.
Mal sehen, ob da auch die Serie dann fortgesetzt wird. Das gegen ein Atalanta, das wieder ganz gut drauf ist.
Ja, müsste man sich fast überlegen, wann man da dann die Folge aufnimmt. Das ist dann Sorge von uns. Ihr könnt ja euch immer einen faulen Lenz machen auf Couch, warten, bis die Folge hochgeladen ist mit Kapitelmarken. Und die von euch, die nicht voll faul sind und ein Sternchen dalassen, eine Bewertung, einen Kommentar, uns reinfolgen bei Instagram etc., die uns Stadionerlebnisse schicken, also eigentlich alle von euch, ne? Die lieben wir sehr und denen wünschen wir eine super angenehme Woche.
Auf jeden.
Spielt nicht mit geprellter Rippe Fußball und macht euch ansonsten schleunigst einen Termin beim Orthopäden. Das ist mein Ratschlag für euch diese Woche. Und vielleicht habe ich nächste Woche wieder ganz tolle Weisheiten für euch mit dabei.
Jetzt erstmal ist Feierabend. Ich freue mich darauf und ich lege mich jetzt hin. Gute Nacht.
Buonanotte. Ciao, ciao. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.